your engine.
Barcelona steht an diesem Wochenende und Inga Stracke ist vor Ort, wie man unschwer erkennen kann. Wenn ihr diesen Podcast im Video schaut, dann seht ihr, dass Inga Stracke vor einer sehr berühmten Sehenswürdigkeit in Barcelona steht, sitzt, hockt. Keine Ahnung, wie du da hingekommen bist heute Abend. Jedenfalls die Sagrada Familia, eine Kirche in Barcelona. Dabei warst du gerade eben noch im Fahrerlager und ich bin gespannt, was du uns vor dem Heimrennen von Carlos Sainz zu erzählen hast. Natürlich vor allen Dingen darüber, wo es Carlos Sainz denn jetzt hinziehen wird, denn angeblich steht da ja die Entscheidung unmittelbar bevor.
Ja, da geht einiges um und Carlos Sainz selbst hat auch gesagt, dass er eigentlich jetzt keine Lust mehr hat zu warten und die aber Entscheidungen von anderen abzuwarten. Das ist natürlich für ihn auch nervig, sagen wir es mal so. Es geht einmal Richtung, möglicherweise Richtung Williams, es geht einmal möglicherweise Richtung Sauber, also Audi. Da ist immer noch viel am Kochen. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Es wurde auch viel gesprochen über den lieben Kimi Antonelli. Es wurde auch Max Verstappen, der gefragt hat, stand ich direkt dabei, so die Entfernung, der gefragt wurde, ob er denn, was denn zu den neuesten Mercedes-Gerüchten gibt. Also es wird nach wie vor sehr viel über diese Fahrertransfer-Geschichten gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber ich habe Lance Stroll zum Beispiel gefragt, wie wichtig oder was er an Erfahrung für einfach mitbringt für sein Team. Ja, weil auch er ist ja noch nicht offiziell bestätigt, wobei ich ihn als gesetzt sagen würde.
Ja, da muss man
für
ausgehen,
Aston
ja.
Martin. Ja. Also, und er sagt ja eben, es geht eben um das Setup, es geht darum, Daten zu teilen, es geht um Teamwork, es geht um ein Team zu bilden, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und es wurde natürlich auch viel diskutiert, auch unter den Fahrern oder zumindest mit den Fahrern, wie das denn so ist, dass man eine Altersregelung, nämlich Minimum Mindestalter 18, das nach dem Verstappen eben unter 18 in die Formel 1 kam, gesetzt wurde, dann aufgehoben hat.
Ja, aber das gab es ja nun schon mal, dass ein sehr, sehr junger Mann in die Formel 1 gehievt wurde, damals auf Wunsch eines einzelnen Hauptdarstellers quasi, nämlich Max Mosley, der sich damals dafür stark gemacht hat, aufgrund von gewissen Argumentationen und auch hervorzeigbaren Resultaten aus der Formel Renault, dass Kimi Räikkönen auch in einer quasi noch nicht volljährigen Phase in die Formel 1 kommen durfte. Da hat man ja noch nicht die allerschlechtesten Erfahrungen mitgemacht. Also warum sollte das jetzt passenderweise bei Kimi, also bei Andrea Kimi Antonelli, nicht genauso funktionieren?
Ja, eben. Also wie gesagt, Max Verstappen war ja auch jung und ich habe den Max Verstappen haben wir auch gefragt, was er denn dazu sagt. Und er sagt, er findet eigentlich nicht, dass jetzt, ob jemand 17 oder 18 ist, bestimmen sollte, ob ein Supertalent, so zeichnet er den Kimi Antonelli indirekt damit, ein Supertalent in der Formel 1 fahren kann oder nicht. Also er sagt das schon ganz klar, dass er gegen so eine Altersregelung ist. Aber man hat diese Regel, ja, irgendwo musst du ja mal eine Grenze ziehen, sagt man dann, ja, okay, wir ja. Sagen nicht 18, sondern 17. 18 hat man genommen, weil es ja das in den meisten Ländern durchgängige Führerscheinalter ist, dass man sagt, der junge Mann sollte, also Mann oder Frau, ne, sollte zumindest einen Führerschein haben. Aber jetzt hat man es gekippt und die meisten Fahrer sind natürlich da sehr vorsichtig und sagen, ja, also wenn der das kann, wenn er dem Druck standhalten kann und, dann, ja, dann sollte es nichts dagegen spielen.
Also bei Räikkönen hat man gesehen, dass es funktionieren kann, muss man ganz klar sagen. Und insofern, wenn dieser Andrea Kimi Antonelli, den ich persönlich nicht kenne und deswegen auch nicht richtig einschätzen kann, wenn der tatsächlich so stark ist, wie Mercedes glaubt, dass er es sei, dann spricht nichts dagegen, dass das bei dem genauso funktioniert. Das ist natürlich mal interessant zu sehen. Wer hat den besseren von den beiden Youngstern? Ferrari mit Oliver Baerman oder Mercedes mit Andrea Kimi Antonelli? Aber das wird sich halt eben erst rauskristallisieren, wenn die Saison des nächsten Jahres dann ein bisschen weiterläuft oder vielleicht sogar als übernächstes Jahr, wenn irgendwann einmal auch Baerman in einem Ferrari sitzt statt in einem Haas.
Absolut, ganz genau. Also wir werden sehen und ich denke, es bleibt auch nach wie vor immer noch spannend, bis dann wirklich alle Plätze offiziell vergeben sind.
Das Thema Sainz hatten wir ja eigentlich zu packen, der nun gesagt hat, bald muss es mal losgehen. Ich habe das Gefühl, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, als nur zu überlegen, wie kommt Audi in die neuen Motorenregeln hinein. Es ist natürlich immer die Überlegung, die wahrscheinlich auch bei Max Verstappen hinter allem steht. Es gibt das neue Motorenreglement, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das Reglement ist so ausgekleidet, technischer Natur, dass sehr viel darauf ankommt, erstens, wie viel man über die Bremse überhaupt an elektrischer Energie zurückgewinnen kann und zweitens die Unterdeckung, die es zwangsläufig geben wird von der Rekuperation über die Bremse, wie effizient der Motor, der parallel das Hinterräder antreiben soll und einen Teil seiner Leistung in die Akkus verzweigen soll, wie effizient der das macht, sprich also wie wenig zu Lasten des Verbrauchs das geht vom Gesamtmotor und zur Leistungsausbeute für den reinen Vorwärtsdrall über die Hinterachse. Und da kann natürlich im Moment keiner sagen, wer tatsächlich das beste Konzept baut. Man kann es nur vermuten. Man kann auch vermuten anhand der Äußerungen von Red Bull, die gesagt haben, das Reglement sollte nicht so stehen bleiben, wie es jetzt ist, dass es nicht Red Bull Powertrains sein wird, die den besten Motor bauen, weil die offensichtlich Bedenken haben. Sonst würden sie nicht solche Äußerungen tätigen bei der Bewertung des neuen Regelwerks. Und natürlich ist klar, Audi wird davon profitieren, dass sie diese Erfahrung von der Rallye Dakar haben, wo sie genau das Konzept ja gefahren haben, mit einem Verbrennungsmotor Akkus speisen, die dann ihrerseits einen Elektromotor speisen. Das kennt Audi von der Dakar, wenn auch in einem völlig anderen Umfeld. Und das kennt Sainz über seinen Herrn Papa, der mit Audi Dakar gewonnen hat, natürlich sehr, sehr gut. Der weiß also sehr genau, was Audi kann oder auch was Audi nicht kann. Aber es gibt, und da bin ich jetzt ein bisschen kryptisch und ganz bewusst kryptisch, es gibt eine Variable, die hat bis jetzt noch keiner auf dem Zettel. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was sie ist, denn diese Variable möchte ich in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk darstellen. Und da werden sich einige wundern. Aber ich glaube, dass das mit Sicherheit ein Thema sein wird, was Carlos Sainz kennt und was Carlos Sainz auch mit ins Kalkül zieht. Und darum glaube ich, selbst wenn der sich jetzt noch nicht entschieden hat und immer sagt, ja, es geht bald und vielleicht Williams und Audi, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber das wird er natürlich euch auch nicht verraten haben, sondern er wird euch gesagt haben, es wird langsam Zeit. Ja?
Ja, er sagte, also Carlos Sainz Junior sagt, es wird nicht nur langsam Zeit, sondern diese Gedanken, was er denn nächstes Jahr macht, würde zu viel Raum in seinen Gedanken, in seinem Kopf, in zu viel Raum einnehmen. Und dass er will das jetzt einfach abhaken, er will das Thema beenden. Und sorry, die Spanier sind etwas lebhaft hier.
Die Spanier sind halt Spanier, ja.
So sind die Spanier, genau. Ja, ich denke mal, so wie die Herren hier hinter mir, vor allen Dingen der eine, der hier so denkt, werden vielleicht einige sich gerade fühlen, die darüber nachdenken, wer fährt wo oder wo fahre ich. Das ist ja, ja, ich meine, man muss ja überlegen, die setzen sich in ein Auto und müssen alles geben und wissen nicht, für wen fahre ich nächstes Jahr. Das ist schon heftig. Carlos Sainz sagt, Lotterie oder Münzwurf sei das nächstes Jahr. Was mit den neuen Rennwagenautos passiert, mit den neuen Autos passiert, mit diesen Regeln. Nicht nächstes Jahr, Entschuldigung, 2026.
2026, ja,
Und
natürlich.
niemand, ja, genau. Und niemand weiß, wie konkurrenzfähig die Autos wirklich sind. Er muss jetzt natürlich erstmal an 25 denken. Was macht er? Verdient er Geld? Fährt er? Er muss an die Motoren denken. Er muss natürlich auch in Betracht ziehen, wie entwickeln sich die Teams weiter. Und da muss er, sagt Carlos Sainz selber, ganz, ganz wirklich detailliert abwägen. Und das sei momentan bei diesen vielen, wir stehen jetzt im ersten von drei Back, also von einem Triple Header. Da sagt er, das ist bei diesen vielen Rennen, bei diesem harten Rhythmusrennen auf Rennen halt natürlich super schwer, weil du eigentlich keine Zeit hast, nachzudenken.
Zeit nachzudenken hat dagegen Adrian Newey, der, wenn ich mich an die Medienspiegel der letzten Tage erinnere, erstmal 100 Millionen Euro bei Ferrari eingesackt hat und danach eine Werksführung bei Aston Martin genossen hat. Der ist nicht an der Rennstrecke. Wo geht er jetzt denn tatsächlich hin?
Ich sage immer noch, Adrian Newey wäre der Fang für Audi. aber ich habe mit einigen Fahrern gesprochen und mehrere Fahrer sagen, ja, jeder will Adrian. Adrian ist einfach, also auch Lance Stroll sagt ganz klar, ja, also wir können dem Adrian hier wirklich ein junges Team bieten, ein Team, das definitiv jetzt schon nicht mehr so ist, wie es vor ein paar Jahren war. Wir haben die neue Fabrik. Ich war ja letztes Jahr dort. Ich darf dieses Jahr wieder hin, am Silverstone Grand Prix. Und ich war letztes Jahr schon beeindruckt. Wir haben die neue Fabrik. Wir haben ein junges Team. Wir haben starke Leute. Wir haben mehr Leute. Wir sind dabei, noch und noch aufzubauen. Also die wollen wirklich, Aston Martin will wirklich alles tun, um Adrian Newey hier zu umwerben. Das ist fast schon wie in so einer Partnerbörse, muss ich ja sagen. Jeder will irgendwie, was bietest du jetzt noch mehr? Und also die 100 Millionen hat er, glaube ich, noch nicht eingesackt. Ich glaube es nicht.
Der Traum, was er in seiner Autobiografie, die steht da hinten sogar, nee, die liegt hier auf meinem Schreibtisch, die habe ich selbst gelesen, wo er immer geschrieben hat, er hätte nie mit Lewis Hamilton gearbeitet und das täte ihm leid, so wie es immer kolportiert wird. Das schreibt er da tatsächlich, aber nicht auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl hat, das würde ihm jetzt ganz fürchterlich fehlen und würde ihn ganz fürchterlich mitnehmen, dass er noch nie mit Lewis Hamilton gearbeitet hätte und auch noch nie bei Ferrari gewesen sei. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so gemeint ist von ihm. Ich habe ihn danach nie gefragt. Ich weiß nicht, ob du ihn danach gefragt hast oder nicht, aber das kommt mir jetzt momentan alles ein bisschen sehr überinterpretiert vor. Natürlich möchte Ferrari den haben, klar. Andererseits hat Ferrari aber auch in Frédéric Vasseur einen Teamchef, der, glaube ich, anders als ein Lawrence Stroll als Teambesitzer nicht unbedingt auf eine absolute Nummer-1-Position in der Technikabteilung hinarbeitet, sondern eher auf Homogenität setzt und sagt, ich möchte lieber fünf vernünftige Häuptlinge haben als einen übergeordneten Supermann.
Ja, wobei Adrian Newey's Stärke ist ja nicht nur, dass er selber das Genie ist, das am Zeichenbrett arbeitet. Seine
Ja.
Stärke ist ja auch, dass er dann das Team aufbaut, dass er den Nachwuchs anzieht, dass er im Prinzip dieses Designteam um sich herum formt. Und damit ist er nicht er, sondern er ist vielleicht die Speerspitze oder ist das Gehirn dahinter, aber er ist ja der Teambilder auch des Ganzen. Und genau sowas ist ja dann auch wiederum nachhaltig für jedes Formel-1-Team. Wenn die eben wissen, okay, wir holen uns vielleicht diesen Mann und er ist für ein paar Jahre bei uns, aber das, was, selbst wenn er nur ein paar Jahre ist, das, was er aufbaut und diese Legacy, wie der Engländer so schön sagt, was er dann noch hinterlässt, weil er die alle ranzieht, weil er die motiviert, weil er sie unterrichtet auch in Anführungszeichen, das ist ja der eigentliche Wert.
Aber wissen, was er macht, ahnen, was er macht, weißt du auch mit deiner Recherche in Barcelona von heute, vom Donnerstag noch nicht.
Also Mercedes, Aston Martin, Ferrari und ich sage immer noch, hey, Audi, holt euch den Adrian. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe auch gehört, dass Adrian bei Grün, also bei Aston Martin, zu Gast war. Das Interessante ist ja, dass Adrian haben wir schon mal drüber gesprochen, keine Gardening Leave hat. Also er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie gesperrt ist. Und da haben wir ja beide schon mal drüber gesprochen. Das
Ja.
super Interessante ist ja, dass die aktuellen Teams noch nicht am nächstjährigen Auto arbeiten dürfen. Aber ein freigestellter Adrian.
Übernächstjährigen 2026.
Ja, entschuldige, ja, ich bin
Wir
schon
reden
in der
immer von dem
Zukunft.
Auto mit den neuen Motorenregeln, also ab 2026.
Genau, also
Das
den, ja
ist das
genau.
Entscheidende bei
Also
Sainz, genauso
die
wie bei
Akten.
Louis.
Ganz genau. Die aktuellen Teams dürfen ja noch nicht am 2026er Auto arbeiten. Aber ein freigestellter Newey darf schon an dem 2026er Auto arbeiten. Das heißt, egal was der Mann macht, der bringt noch einen zusätzlichen Bonus, quasi einen Zusatzbonus mit, genau.
Dann lassen Sie in die Gegenwart zurückkehren, wenn wir nicht wissen, wo Herr Nui künftig landet. Kräfteverhältnis Barcelona. Ferrari hat ordentlich einstecken müssen beim vergangenen Wochenende in Montreal, beim vergangenen Grand Prix besser gesagt. Werden die sich wieder erholen? Sind die dran? Können die in Montreal, in Barcelona gefährlich werden beim Heimrennen von Carlos Sainz? Oder war das tatsächlich eine Eintagsfliege in Monaco? Was sagen die Herrschaften selbst?
Also Charles Leclerc habe ich gesprochen, der sagt, er rechnet sich schon hier, weil das jetzt wieder so eine normale Strecke ist, eine stärkere Leistung von Red Bull aus. Die Frage wird sein, was macht das Wetter? Es hat heute teilweise richtig heftig an der Rennstrecke geregnet, also auch wirklich kühl. Ja, und da sind wir bei den Temperaturen. Das heißt ja auch immer so, dass diese kühlen Temperaturen, egal ob Regen oder nicht, dem einen mehr, dem anderen weniger liegen. Das Randstein, also die Curbs, sind hier nicht so wichtig wie in Monte Carlo und Montreal. Das sagt Charles Leclerc und deswegen glaubt er, dass es eben Red Bull wieder zugute kommt. Und wenn er jetzt so die Strecke sich anschaut, erwartet er dass die eben hier dem Red Bull eher entgegenkommt. Aber er sagt, Wir selbst bei Ferrari tun uns eben schwer in diesen langen, langsamen Kurven. Und daran müssen wir arbeiten. De facto, die meisten Teams haben Upgrades hier dabei. Und da sagt auch Charles Leclerc, das kann natürlich wiederum eine Auswirkung auf dieses extrem sensible Kräfteverhältnis, was wir dieses Jahr haben, sich eben darauf auswirken.
Und Mercedes, wo ja gesagt wird, die haben jetzt den Durchbruch geschafft mit der Pole von George Russell in Montreal. Haben sie das wirklich oder war Montreal nur auch wiederum eine Eintagsfliege, ein One-Hit-Wonder, weil dort die Streckencharakteristik mit dem Delta der Kurvengeschwindigkeiten, das sehr eng beisammen lag, ihnen entgegenkam in Barcelona, ist diese Spreizung wiederum deutlich weiter ausgeprägt?
Also ich gehe davon aus, dass auch hier eben ganz klar Temperaturen und Wetter nochmal eine Rolle spielen und wir dann nochmal schauen, was diese Konkurrenzsituation angeht. George Russell wirkte eigentlich guter Dinge, gut gelaunt. Es war sehr interessant heute in der Pressekonferenz. Hat Lewis Hamilton, also es gab etliche Fragen, die an beide Fahrer gingen. Und jedes Mal hat Lewis Hamilton den George zuerst reden lassen und hat dann nur gesagt, ja, ich habe nichts mehr dazu zu sagen oder ich habe nichts hinzuzufügen. Bis dann der George irgendwie sagte so, hier, ich mache hier deinen Job, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Und dann hat der Lewis nur gelacht und hat sehr, sehr leise gesprochen. Es war wirklich, wirklich schwer, ihn zu verstehen. Ich saß da wirklich in der dritten Reihe und habe dazugehört. Und während George nebendran voller Power und ja, und das ist gut und so, war eine sehr, einfach von der Stimmung her sehr interessant zu sehen und interessant nachzuvollziehen. Und ich hatte so das Gefühl, dass George schon sehr positiv drauf ist und sehr motiviert.
Und Hamilton nicht. Hamilton hat die Nase voll und ist an den Gedanken schon rot.
Das weiß ich nicht. Also er hat dann schon, er hat geantwortet und er hat auch, ja, also, aber also der George machte einen deutlich lebhafteren Eindruck als der Lewis. Und bei Lewis gab es ja sogar so eine Art Sabotagevorwürfe. Also da hieß es irgendwie, dass eine E-Mail, in der spekuliert wurde, dass es bei Mercedes Sabotage gäbe, die Herkunft dieser Nachricht ist eben nicht zu verifizieren. Also das ist alles irgendwie so Mutmaßung, Hörensagen. Und genau das hat Lewis Hamilton eben auch gesagt. Er hat gesagt, ich wusste nicht mal, dass es Anschuldigungen gibt von einer Ma Mail mit Sabotagevorwürfen, weiß ich nicht. Und auch Toto Wolff hatte ja schon früher mal, wenn so Themen aufkommen, immer gesagt, also wer uns unterstellt, einen Fahrer zu benachteiligen, der ist absolut wahnsinnig. Das gibt es bei uns nicht.
Müssen wir McLaren auf dem Zettel haben mit Oscar Piastri oder mit Lando Norris? Oder ist das eine Strecke, wo es tatsächlich nur um Red Bull geht und dann mal gucken, wer dahinter sich auf Platz 3 abwärts sortiert?
Ich denke, McLaren musst du inzwischen immer auf der Rechnung haben und das habe ich auch ein paar von den Fahrern gefragt, inklusive der McLaren-Fahrer, ob sie sich vor einem Jahr hier in Barcelona hätten vorstellen können, dass sie jetzt, was sie ja tun, ganz klar darüber sprechen, Siege, aber auch eventuell um den Titel mitfahren zu können. Also Oscar sagte, naja, Fahrertitel jetzt eher nicht, aber Konstrukteurstitel denke ich, dass wir da schon ein Wörtchen mitreden können. Und sie haben natürlich gesagt, das hätten sie sich letztes Jahr um die Zeit nicht vorstellen können. Die Konkurrenz hat sich das übrigens auch nicht vorstellen können. Der Turnaround-Punkt, wie man ihn so nennt, der war beim Spielberg Grand Prix in Österreich. Und hier in Barcelona waren die, ich weiß es gar nicht, waren sie 17, 18 oder so. Also sie waren auf jeden Fall relativ weit hinten. Und dann Tom. Und jetzt ist es so, dass jedes Upgrade, das diese Papaya Group von, also die Papaya-Truppe von McLaren bringt, jedes Upgrade zu passen scheint. Und da ist schon so, ich habe manche Teams gefragt, ob sie sich wünschen würden, dass es bei ihnen auch so geht. Und sie sagt, ja, also ich würde lügen, wenn ich das nicht so sehen würde.
Dann bleibt das Wetter als großer Jokelpunkt. Du hast gesagt, es hätte heute geregnet. Gibt es verlässliche Wetterprognosen fürs Wochenende? Gibt es Grund, von einem spannenden Regenrennen auszugehen? Oder wird sich das bis dahin wieder verzupft haben, das Regengebiet?
Also ich gucke jetzt noch mal ganz, ganz aktuell. Im Moment heißt es, Freitag so zwischen 18 und 25 Grad, Samstag 18, 25 Grad trocken, Sonntag zwischen 19 und 24 Grad, also bis der Durchschnitt sinkt, also 24 Grad zumindest, der Höhe-Topwert ist niedriger. Aber Regen, 50% Regenwahrscheinlichkeit für Sonntag. Und das verspricht ein richtig spannendes Rennen. Ich weiß noch, Michael Schumacher in einem Regenrennen hier in Barcelona. Das war der Hammer, das Rennen.
Das heißt, du hast wahrscheinlich alle Hände voll zu tun. Wir werden das Ganze nachbereiten, dieses Mal am Dienstag, weil ich am Montag anderweitig unterwegs sein werde die ganze Zeit. Aber wünsche erst einmal viel Spaß weiterhin in Katalonien und wir sprechen uns dann zur Analyse am Dienstag nach dem Grand Prix. Danke dir.
Solange die Techniker nicht so da sitzen wie der Herr hinter mir.